Jede Stimme zählt. Der Podcast rund um emotionale Intelligenz und Wirkung. Mit Isabella Herzig und Dr. Jan Michalski.
Hallo, hallo, hallo. Willkommen bei Jeder Stimme zählt. Heute am Freitag und wieder mal mit Dr. Jan Michalski. Lieber Jan,
schön, und natürlich
dass du
mit
wieder bei mir bist.
Isabella Herzig, Expertin für emotionale Intelligenz. Schön, dass ich wieder hier sein darf.
Jan, du hast so ein geiles T-Shirt an. Also für alle, die jetzt gerade uns nicht sehen können, es ist so unglaublich schön. Der Jan hat ein T-Shirt, auf dem steht auf Englisch, was ich so schlecht aussprechen kann, was mittlerweile jeder weiß, Empath. Toll, gefällt mir, passt total zu dem, was wir tun. Experten für Empathie und emotionale Intelligenz. Tolles T-Shirt, wo hast du das her, Jan?
Das habe ich mir auf der Tour von Devin Townsend gekauft. Das ist so ein Progressive Metal Musiker. Und der hatte eine, also es geht immer viel um Emotionen bei ihm, aber er hat so ein ganzes Konzept gemacht, wo er sich viel eben mit Empathie auf einer musikalischen Ebene beschäftigt hat. Und ich finde, da kriegen wir eine richtig schöne Verbindung rein, dass wir halt sagen, so Empathie in der Kommunikation, Musik und dazwischen liegt die Stimme, alles ist irgendwie auch in der Sprache Musik und deswegen verbindet das einfach so schön das Ganze miteinander.
Total schön. Also ich weiß nicht, ob ich das jemals erzählt habe, mein Bruder ist Musiker. Mein Bruder spielt Saxophon, also jetzt weit von der Musik, die du gerade angesprochen hast. Und ich weiß noch, als er eines Tages mit jemandem sich unterhielt und die Person sagt, also dieser, ich könnte es überhaupt nicht lesen, was er da so auf dem Zettel hat. Und dann sagte mein Bruder, ja, Musik ist eine Sprache. Und wenn du die verstehst, dann ist alles total leicht und wir verstehen uns. Und das fand ich so schön, das als Sprache zu bezeichnen. Wäre mir nicht eingefallen, weil ich halt eben wenig akustisch bin und auch wenig mit Musik so eine Verbindung habe. Aber ich fand es irgendwie schön, ne? Weil an sich ist es das, oder?
Das passt ganz super auch dazu, dass ich bin gerade ja mit meiner schriftstellerischen Tätigkeit ein bisschen dabei, an so einem neuen Projekt rumzuwerkeln. Und es fängt gerade so, dass das Worldbuilding dahinter so ein bisschen an zu eskalieren, was ich sehr gerne mal mache, dass ich einen Impuls habe und fange mit einer Geschichte an und dann entwickelt sich das dahinter mit und was. Und erschaffe mir da quasi so ein kleines Götterpantheon, um diese Mythologie dahinter auszuweiten. Und habe in diesem Denkprozess jetzt festgestellt, ah, okay, und da haben wir jetzt noch so ein Avatar für Sprache. Sprache ist etwas, was verkörpert sein muss. Und dann haben wir Musik und Künste auf der anderen Seite. Und habe festgestellt, dass durch puren Zufall, rein außer Intuition, die beiden die gleichen Eltern haben. So dass durch Zufall Sprache und Musik Geschwister geworden sind in dieser Welt. Wo ich sage, ja, genau das ist es.
Also für alle, die das jetzt auch nicht wissen, also ich beschreibe nicht nur dein T-Shirt, wir müssen noch ein bisschen deinen Hintergrund beschreiben, den du gerade gezeichnet hast. Der Jan ist ein unglaublich kreativer Mensch. Das hört man natürlich jedes Mal an der Artikulation und den Wörtern, die du wählst. Das liebe ich sehr an deiner Sprache. Du nutzt die Sprache aber auch, um zu schreiben, richtig?
Ja. Das ist noch lange bevor ich mich überhaupt damit auseinandergesetzt habe, Sprache irgendwie rhetorisch in Kommunikation zu benutzen und das irgendwie auch zu erforschen. Ich würde sagen, ich kann nicht mal sagen, wann ich angefangen habe, irgendwie zu schreiben, weil es ist für mich auch so, dass ich sage, so Storytelling. Das beginnt erstmal schon mündlich. Also als kleiner Piefke irgendwie anzufangen, Geschichten zu erzählen und sich in eine Gruppe zu setzen und da seine Anekdoten rauszuhauen. Da hat das eben schon angefangen. Und da habe ich, sobald ich schreiben konnte, angefangen, sowas auch aufzuschreiben. Und das begleitet mich schon mein ganzes Leben. Also ich fange inzwischen an, das auch so in mein persönliches Gesamtkonzept zu integrieren, dass ich sage, auch das, was wir jetzt hier gerade machen, was ich jetzt gerade tue, ist eine Form von Storytelling und eigentlich ist alles irgendwie Geschichten erzählen. Und das Kommunikationsding ist halt ein Aspekt davon, aber eben das Schreiben, meine hauptsächlich Fantasy-Sachen, das ist etwas, was ich schon die ganze Zeit mache. Mein Debütroman ist inzwischen 16 Jahre alt, also 2010 ist mein erstes Buch erschienen. Sieht man auch noch so ein bisschen im Hintergrund. Und letztes Jahr ist jetzt mein zweites. Also ich hatte wirklich eine 15-jährige Publikationspause dazwischen, in der ich mich mehr auf andere Sachen konzentriert habe. Aber ich habe immer durchweg geschrieben und gerade ist das auch was nicht wegzudenken ist. Also gerade mit dieser ganzen Burnout-Phase ist so das, was mir viel daraus geholfen hat, ist Kreativität. Kunst.
Total schön, das Menschsein. Also steht ja bei uns im Mittelpunkt. Es geht ja um Wirkung, Menschsein. Und Musik, Kunst als Geschwister finde ich eine unglaublich schöne Metapher, gefällt mir richtig gut. Und was wären wir Menschen ohne Kunst? Was wären wir ohne Musik? Also ich glaube, dass es das ist, was uns auch so ein bisschen aus der Tierwelt erhebt, ja, dass wir diese Dinge für uns mit einer Intensität genießen können, was eben dem Sinn zu geben, was wir als andere Tierchen so nicht können. Das finde ich auch eine unglaublich schöne Idee, vielleicht für eine ganze Folge, sich mal über Kunst oder Musik zu unterhalten. Und dann hast du mich gerade inspiriert, mit dem ich integriere das gerade in meine Persönlichkeit. Das bedeutet unsere Identität, ne? Wer bin ich? Wer bin ich? Und ich glaube, jeder, der hier so sitzt, könnte für sich darüber nachdenken, okay, meine Identität. Wenn ich mache mal manche Seminaren, mache ich so eine kleine Übung und die fängt nämlich so an, ich bin Punkt, Punkt, Punkt. Und dann dürfen die Menschen glänzen. Und das ist so schön, weil das sieht man einfach, was wir gerade so über uns denken. Also in welcher Rolle sehe ich mich gerade am meisten? Was fällt mir als erstes ein? Wer bin ich? Ja. Und du bist auch Künstler, du bist Schriftsteller, du bist Lehrer. Wir haben alle so viele schöne Rollen. Und eben diese alle in eine Identifikationsfrage zu stellen, ist auch schön. Könnten wir vielleicht auch eine ganze Folge zu machen. Das ist spannend, dass wir uns jetzt schon mal überlegen, welche Folgen wir mal machen könnten.
Aber wenn wir schon mal drei dabei sind, möchte ich ja gleich den. Oh, in der ersten. Heute ist meine Stimme
Trink
irgendwie so
was,
ein
trink was.
bisschen. Zwei Impulse davon super gerne gerade aufgreifen, weil das nämlich. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für das, was wir hier machen. Ich habe. Und damit kommen wir quasi auch zu diesen 15 Jahren quasi Pause, die ich dazwischen gemacht habe. Ich habe, als ich Südsalatonien rausgebracht habe, da war ich 19, ich war mitten im Studium. Und ich fing gerade an, quasi meine Identität als Kreativschaffender zu verlieren. Und als ich gesagt habe, jetzt bin ich in diesem akademischen Feld, jetzt ist hier Ellenbogen, hauen und stechen, muss gucken, dass du dich irgendwie durchsetzt. Das war für mich nie ein Wettkampf, nie anstrengend, weil ich halt gesagt habe, ich wollte das, ich hatte diesen inneren Antrieb, dieses Leistung und Disziplinmäßige, es ist mir so eingetrichtert worden, dass es für mich eine Leichtigkeit war, mich komplett in Arbeit zu verlieren. Und das Interessante ist, ich bin ja per Definition Geisteswissenschaftler. Also ich versuche mich immer, oder ich habe mich sehr lange versucht über dieses, ich mache was mit Stimme und das ist mit Akustik. Und deswegen bin ich eigentlich mehr ein Naturwissenschaftler als ein Geisteswissenschaftler, weil ich um jeden Preis dieses schwammige Geisteswissenschaftler-Künstler-Ding aus meiner Identitätskonstruktion rauskriegen wollte, weil ich irgendwie gelernt habe, was nicht unmittelbar nützlich ist, das braucht die Welt halt nicht. Also, ja, Kunst ist nice to have, ja, aber in dem Moment, wo Krieg ausbricht und wir irgendwie Chaos haben und sowas, dann gehen die als erstes weg und du brauchst nur noch die, die wirklich für die Gesellschaft einen Nutzen haben können. Und deswegen war das immer bei mir, dass ich gesagt habe, so, nee, ich muss was Handfestes machen. Was mit Sprache an sich schon mal eine absurde Vorstellung ist. Zu sagen so, ja, als ob ich irgendwie als Sprachwissenschaftler, selbst wenn ich mich mit der Akustik von Sprache beschäftige, funktional nützlicher für die Gesellschaft bin. Wo ich sage, ich hätte ich Ingenieur werden müssen oder Handwerker oder sowas, um wirklich halt, ja, dieses Konzept, was ich vorher von mir hatte. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt gewesen, dass ich dann gemerkt habe, als dann ich an diesem Leistungsding eben auch so zerbrochen bin und gesagt habe, so, ich kann meine Identität nicht nur auf meiner Funktionalität aufbauen. Dann kam die Kunst auf einmal wieder mit da rein und ich habe halt gemerkt, genau das, was du sagst, Sinn. Ja? Wir arbeiten immer diese unterschiedlichen Typen von Sinn, die wir haben. Dass wir in unserer Gesellschaft so unglaublich darauf fixiert sind, dass Sinn ein Ziel sein muss. Ich muss eine Funktion haben, ich muss irgendwas leisten, ich muss irgendwas erreichen. Und dass wir kaum noch in der Lage sind, und ich hatte eine richtig lange Diskussion letztens im Unterricht, weil ich eine Schülerin hatte, die das vom Konzept her überhaupt nicht verstehen konnte, dass Sein sinnvoll sein kann. Einfach nur, ich brauche nichts zu leisten, damit ich einen Sinn habe, sondern allein die Tatsache, dass ich hier bin und diese Welt erfahren kann, ist schon sinnhaft. Dass ich einen Körper habe mit Gefühlen, den ich fühlen kann, das ist schon sinnhaft und das hat sich für mich vorher nie erschlossen. Und ich finde, dass Kunst einer der direktesten Zugänge ist. Musik fühlen, ein Bild auf sich wirken lassen, eine Geschichte erzählt bekommen. Das ist etwas, wo ich sage, da fühle ich, dass ich da bin, ohne etwas leisten zu müssen.
Total schön, vor allem, weil wir die Welt ja mit unseren Sinnen erfahren. Ja, also wenn man jetzt einfach nochmal darauf hinausschaut, also ob das die Hände, die Augen, die Ohren, ja, die, also all das erfährt die Welt, das ist sinnlich. Also wenn man so die Wortakrobatik betreibt, dann wäre das Sinn haben einfach nur Dasein. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Idee.
Das Wort, da wolltest du drauf hinaus. Das ist, ja. Da müsste ich tatsächlich mal reingucken, wie das mit der Etymologie ist, wenn du es im Englischen hast. Na doch. Das ist ja, weil ich dachte gerade, du hast Meaning eigentlich als Sinn und dann hast du eben Senses, wo ich sage, aber it makes sense ist ja auch wieder, was also the sense ist, ja, dass etwas einen Sinn hat und etwas mit den Sinnen zu erfahren, das ist, ja. Und das, jetzt fühle ich das. Das verstehe ich, weil ich habe vorher nur Kopf gehabt und habe gesagt, so mit dem Intellekt und ich bin hier, cogito ergo sum, ne? Ich denke, also bin ich. Und ich bin jetzt inzwischen mehr an dem Punkt, wo ich sage, nee, ich fühle, also bin ich. Also wenn ich nur mit dem Kopf da bin, bin ich nicht ganz da.
Und dazu gibt es ein schönes Buch. Ich fühle, also bin ich. Kann ich ja nur empfehlen. Das ist das Buch von Damasio, wo er halt erklärt, was das Fühlen mit uns macht. Und das finde ich super spannend. Da gibt es ganz, ganz tolle Geschichten. Also wer sich mit diesen Thematiken nochmal intensiver beschäftigen will, da gibt es eine Geschichte von einem Herrn Smith, die fand ich unglaublich schön. Das war jemand, der eben an einer Gehirnkrankheit erkrankt ist und dann halt eben die Areale, die für Emotionen zuständig sind, während einer Operation gestört bekommen hat, sage ich jetzt mal einfach so salopp. Und dann ist er halt wieder genesen, ist raus in das normale Leben, hat sich wieder an seinen Schreibtisch gesetzt, sollte wieder ganz normal arbeiten. Und an dem Tag, wo er das erste Mal im Büro saß, fing er an und hat seine Post-its sortiert und hat seine Sachen nicht hingekriegt, konnte mit seiner Frau nicht mehr in Interaktion treten. Das heißt, er war da, er war funktional, der Körper hat funktioniert. Aber dadurch, dass die emotionale Wahrnehmung gestört war, konnte er nicht mehr entscheiden, was ist gut, was ist schlecht. Emotionen sind ja Hinweisschilder, ne? Die sagen uns, was ist für uns gerade gut, was ist schlecht, was Bedürfnisse sind. Und das war alles komplett für ihn weg. Und somit hat er komplett seinen Lebenssinn auch verloren. Hat seine Frau verloren, seine Arbeit verloren und ist am Ende halt unglaublich traurig aus der Welt gegangen. Also er wusste nicht, traurig ist, das ist meine Interpretation davon. Aber ich finde es einfach unglaublich schön. Antonio Damasio hat deswegen dieses Buch dann, Ich fühle, also bin ich. Ansonsten, wenn du nur da bist, ohne dass du fühlen kannst, ist unser Sinn als Mensch scheinbar auch nicht erfüllt. Also deshalb wollte ich gerade jetzt mal hinaus, ja.
Ja, das ist stimmt jetzt, wo du es sagst. Irgendwann, als ich, das ist dieses, mit meinem besten Kumpel habe ich das auch immer so, dass die wichtigsten Sachen übers Leben, die wichtigsten Wahrheiten, findest du eigentlich auf Spruchkarten. Also eigentlich stehen alle Spruchkarten, also alle Kernwahrheiten des Lebens schon auf irgendwelchen Postcards mit Live, Love, Learn und sowas so. Nutze den Tag, diese ganzen Dinger, wo du sagst, aber als Worte ist es halt, du kannst jemandem das sagen, er sagt, ja, schön, ja, nimm das Leben so, wie es ist und sowas, diese ganzen plakativen Sachen, aber in dem Moment, wo du halt an den Punkt kommst, wo du das Ganze, mein bester Kumpel sagt immer, viszeral, also mit den Eingeweiden verstehen, das ist so halt rein singt, in dem Moment, wo du das verstanden hast, guckst du dir so eine Karte an und sagst so, ja, stimmt, das ist es, worum es geht. Ich habe die jetzt schon tausendmal gesehen, aber jetzt habe ich es erst verstanden. Und das ist eben auch so mit diesem Ich fühle, also bin ich, dass ich sage, ich war irgendwann an dem Punkt, wo das sich für mich selbst so ergeben hat. Und habe gesagt, so, darum geht es eigentlich. Das ist eigentlich, was wichtig ist. Und dann habe ich gegoogelt und habe geguckt, gibt's das schon? Ist da schon mal jemand auf die Idee gekommen? Und natürlich ist jemand schon mal auf die Idee gekommen. Ich habe das Buch bis jetzt noch nicht gelesen. Ich dachte so, ja, wenn es das gibt, dann muss ja auch irgendwie, ja, aber nee, ist immer wieder das so, vielleicht auch wieder so ein Ding von, wenn die Zeit reif ist, dann gucke ich mal, was da auch drin steht. Gerade wenn du auch die Empfehlung dafür aussprichst.
Absolut, absolut. Also ich liebe seine Arbeit. Er ist also gerade einer der wichtigsten Menschen, auf denen meine Arbeit beruht zum Thema Emotionsforschung. Also lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen und sich seine Konzepte mal anzugucken. Wirklich, wirklich gut. Ja.
Ja, und da habe ich immer den Satz drin, dass ich eben auch sage, so mit Gefühlen ergibt alles Sinn oder kann alles Sinn ergeben und ohne Gefühle aber nichts. Und das ist das, was ich mein ganzes Leben gedacht habe. Ich habe immer Ziele, die ich verfolgt habe. Ich habe immer Sachen, denen ich hinterhergerannt bin. Und dann ist aber dieses, wo wir wieder bei diesem Jim Carrey-Zitat sind. Ich liebe es, diesen Mann zu zitieren. Wo er sagte, er wünscht sich, hatten wir ja, glaube ich, auch schon zwei, drei Mal oder so. Er wünscht sich, dass jeder einmal alle seine Ziele erreicht. Alles kriegt, was er sich gewünscht hat, nur um zu merken, das ist es nicht. Und es ist gut, sage ich meinen Schülern auch immer, es ist gut, ein Ziel zu haben, es ist gut, irgendwas zu haben, worauf man perspektivisch hinarbeiten kann. Aber wenn du deine Identität und deinen Lebenssinn von den Zielen abhängig machst, die du erreichst, reich werden, Karriere machen oder sowas, dann hast du nichts in dir, was dir irgendwie eine Standhaftigkeit gibt. Und dann ist, ja, dann bist du halt hier, um zu funktionieren und irgendwie Leistung zu bringen, aber du bist nicht hier, um das Menschsein als Ganzes zu erfahren.
Ja, und da könnten wir sofort einen Schwenker zum Thema Glück machen, ne? Wie viele Menschen erreichen ihre Ziele, wie viele Menschen sind vielleicht wohlhabend in ihrer Definition und trotzdem verändert sich das Gefühls des Glückes nicht, oder es wird nach einer gewissen Zeit wieder komplett verbraucht, also so eine Art Hygienefaktor, ne? So wie ich vorher war, so bin ich auch. Und je nachdem, welche persönliche Einstellung ich zum Leben habe, wird sie immer überwiegen. Das sind ja diese Lottostudien, das ist super bezeichnend. Du wirst reich von heute auf morgen, die Menschen sind voller Glück und nach einem halben Jahr sind sie von dem Gefühlszustand gemessen, genau da, wo sie vor dem Lottogewinn gewesen sind. Und das finde ich so spannend, ne? Wenn wir eben nicht wachsen mit dem Reichtum, also mal angenommen, man bekommt jetzt unglaublich viel Geld geschenkt und kann dieses Reichtum nicht dafür verwenden, um selber sich zu entfalten und größer zu werden und irgendwas Sinnvolles damit machen, dann kann das durchaus sein, dass wir dann immer wieder zurückrutschen. Und ich finde es total spannend. Ich habe tausend Gedanken gerade. Also ich finde, das Gespräch geht mir jetzt schon fast in zu viele Richtungen. Weil ich gerade so gedacht habe, als du erzählt hast, okay, wenn wir jetzt dieser Identität, das, was wir denken, was wir sind, wie wir dazu kommen und alles mit Emotionen kombinieren, wenn nur dann gibt es Sinn. Was hältst du von dem Gedanken? Ich lerne ja als Kind mit meiner Welt umzugehen. Ich lerne als Jugendlicher von all diesen Einflüssen, die ich habe, wie bestimmte Situationen zu meistern sind. Und dann entwickle ich Konstrukte über bestimmte Dinge. Und manches bewerte ich eben als richtig und gut, anderes bewerte ich als schlecht und ungünstig. So entsteht dann halt mein moralischer Kompass, ja. Und, worauf ich gerade hinaus will, ist, wie oft bewerten wir eben Dinge als schlecht, die für andere gut sind, oder wie oft wissen wir gar nicht, dass das angeblich von uns bewertet Schlechte für uns eigentlich auch günstig sein kann. Und jetzt spreche ich über die sogenannten Schatten, die wir alle mit uns tragen. Und ich weiß, dass wir beide da intensiv zum Thema Schatten unterwegs sind. Und vielleicht nehmen wir unsere Hörer und Hörerinnen einfach mal mit auf dieser Reise, weil sie sich gerade ergibt. Und dieser Podcast ungeskriptet. Wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich jetzt einfach ein Thema hatte. Was hältst du davon, wenn wir uns die Schatten mal anschauen?
Das war jetzt ein sehr eleganter Segway in das Thema Schattenarbeit. Schön, das ist ein, ich würde sagen, alle Themen, mit denen ich mich irgendwie beschäftige, sind mehr oder weniger eine Fortsetzung davon. Also ich würde sagen, meiner ganzen Arbeit in den letzten 10 Jahren liegt irgendwie dieses Schattenthema irgendwie zugrunde. Interessanterweise auch, wenn ich eben meinen Wert- und Normunterricht, wenn ich nach 3 Jahren mit den Auszubildenden das abschließe und frage, was ist ihnen am meisten in Erinnerung geblieben? Was ist das, was ihnen am meisten gebracht hat, was sie wirklich für sich mitgenommen haben? Denn es ist immer, dass sie sagen, die Schatten. Das ist das, wo ich nicht wusste, ich kannte das Konzept vorher nicht und auf einmal, in dem Moment, vielleicht einige von unseren HörerInnen wissen, kennen das Konzept schon oder haben damit schon mal Kontakt gehabt, wer es nicht schon mal in irgendeiner Form erfahren hat, ist das jetzt ein kritischer Moment? Weil ich finde, nachdem man erfahren hat, was es ist und was damit auf sich hat, verändert sich halt das Leben grundsätzlich. Man fängt an, Dinge komplett anders zu sehen. Alles hat irgendwie eine andere Farbe. Man sieht Zusammenhänge dahinter und das ist, ich finde es spannend, es hat unglaublich viel Entwicklungspotenzial, aber es ist auch ein bisschen gruselig zu sehen, was da so alles hintersteckt. Und das ist ein, ich würde da jetzt gar nicht versuchen, irgendwie von Anfang an das aufzurollen, sondern ich gehe da direkt auf eine Aussage, die du da in den Raum geworfen hast. Dieses, ja, wo kommen die Schatten her? Schatten als verdrängte Persönlichkeitsanteile, wo wir aus irgendeinem Grund irgendwann gelernt haben, das ist nicht gut an mir, das gehört nicht dazu, das kommt weg. Und dass ich immer wieder sage, ja, Schatten sind quasi, unsere Eltern haben uns beigebracht oder unser Umfeld hat uns beigebracht, welche Eigenschaften gesellschaftlich unerwünscht sind. Und genau der Punkt, den du gerade gesagt hast, dieser Satz ist falsch. Unsere Eltern, unsere Erzieher haben uns nicht beigebracht, welche Eigenschaften gesellschaftlich unerwünscht sind, sondern unsere Eltern und Erzieher haben uns beigebracht, welche Eigenschaften ihrer Meinung nach gesellschaftlich unerwünscht sind. Und wir machen das aber zu unserer Wahrheit. Und da sind wir wieder ja bei dem Konstruktivismus-Thema, was wir letztens hatten. Wir gehen in eine Welt mit der festen Überzeugung, so ist es. Das ist die Welt, wie sie ist. Aber es ist eigentlich alles gefärbt durch die Idee, die unsere Eltern hatten, wie die Welt eigentlich ist. Was, je nachdem, wer unsere Eltern waren, zwischen nah dran und kompletter Humbug sein kann.
Richtig. Und vielleicht nochmal, dass wir dann nochmal, ich würde trotzdem gerne noch weiter zurückgehen, ja, weil das Ganze so existenziell ist. Also es ist tatsächlich super wichtig. Jeder von uns kennt die Geschichten, die wir an anderen Menschen verurteilen, ja. Nicht nur an uns. Und es stand schon in der Bibel geschrieben, du siehst das Körnchen in deinem Auge nicht, aber den Balken in dem Auge deines Gegenübers. Und auch das spielt schon eine Rolle in die Schattenthematik.
Total. Das ist genau das, woran ich das auch immer festmache. Dass ich sage, Schatten ist ein relativ schwammiges Konzept, wenn man damit erstmal anfängt. Dass ich sage, okay, wir Menschen werden erstmal mit einem unglaublichen Potenzial an Persönlichkeit geboren. Wir können die gelassensten Mönche sein oder die cholerischsten, was weiß ich. Und dieses Potenzial zu Aggression, zu Egoismus, zu Rassismus und sowas, das ist ja erstmal in jedem Menschen von Geburt an gegeben. Kleine Kinder sind super egoistisch im eigentlichen Sinne des Wortes. Da ist es noch gar nicht möglich zu sagen, ich denke jetzt mal an andere. In einem gewissen Rahmen. Es gibt Studien, die zeigen, dass auch grundsätzliche Empathiefähigkeit auch ohne Erziehung schon im Menschen vorhanden ist. Aber dieses Konzept von ich muss teilen und sowas muss erstmal halt ansozialisiert werden. Und ja, dann kommt es halt dazu, dass wir eben diesen Input kriegen zu sagen, was davon ist eine erwünschte Eigenschaft, was eine unerwünschte Eigenschaft. Und je nachdem, wie stark unser Umfeld uns sagt, diese Eigenschaft ist etwas, was du niemals auf gar keinen Fall sein darfst. Desto mehr fangen wir an, das Zeug ja in den Schatten zu drängen und zu sagen so, nein, ich bin auf gar keinen Fall egoistisch, weil jedes Mal, wenn ich egoistisch war, hat es Schläge gegeben oder sowas in der extremsten Form. Ja? Und dann ist eben die Frage, okay, Schatten sind ja definiert durch, ich kann da nicht hingucken. Also ich weiß nicht bewusst, was die Eigenschaften an mir sind, die ich nicht wahrnehmen kann, weil ich sie nicht wahrnehmen kann. In dem Moment, wo ich weiß, ja, ich habe da so eine unterdrückte egoistische Art, dann ist das nicht dein Schatten, wenn du weißt, dass du eine unterdrückte egoistische Art hast. Und dann ist eben halt immer die Frage, wie finde ich das denn heraus? Wie kann ich denn sehen, wo ich meine Schatten habe? Und das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Trigger und psychologische Projektion. Also sage, in dem Moment, wo ich jemanden anderen sehe, der eine Eigenschaft hat, die ich mir niemals erlauben würde. Und das ist dieser Gedanke so, ich würde mir nie erlauben, mich so zu verhalten wie du. Denn es ist ein Anteil an uns, den wir haben. Wir sind ja alle auch egoistisch. Wir sind ja alle auch cholerisch. Das ist ja alles irgendwo auch da drin. Das gehört ja alles zum Menschsein dazu. Und in dem Moment, wo ich aber sage, niemals wäre ich das, dann ist das ein Schattenanteil. Dann ist das ein Problem, was ich eigentlich mit mir selbst habe und nur an anderen auslasse.
Genau, und an der Stelle vielleicht alle Hörer und Hörerinnen einmal eingeladen, seinen Stift zu nehmen, ein Blatt Papier und mal wirklich aufzuschreiben, was geht gar nicht im Verhalten anderer Menschen. Das wäre so euer erster Schritt, um zu gucken, wo möglicherweise eure Schatten sind. Das ist eine unglaublich wertvolle Arbeit. Ich hatte letztens mal mit jemand das in einem Seminar, da haben wir das gemacht und dann schrieb die Person, also unpünktlich sein geht gar nicht. Und dann haben wir natürlich daran gearbeitet und haben dann geguckt, okay, was ist das Gute an dem Unpünktlichsein der anderen Person, wenn etwas Gutes da wäre? Und dann kam auf einmal sowas raus, naja, die Person nimmt sich wichtiger als mich. Die Person nimmt sich Zeit für sich, ne? Und all diese Sachen, was ich nie täte. Also das ist einfach so ganz spannende Übersetzungen, die uns möglicherweise eben auch neue Wege zeigen können. Aber wir dürfen da einmal hinschauen. Deswegen nochmal die Einladung, nehmt das wirklich ernst. Wenn ihr sagt, ich finde es spannend, mal hinzugucken, was es vielleicht ist. Du weißt, was dich triggert. Und wenn du das nicht weißt, setz dich hin und überleg, welche Verhaltensweisen von Menschen an einem ganz normalen Tag dich aufregen. Und du wirst eine ganze Menge finden. Also ich glaube, jeder von uns ist nicht befreit von Triggern, weil nun, wir sind alle sozialisiert worden. Und es ist richtig, richtig spannend, da mal reinzugucken.
Das ist definitiv, also es geht in beide Richtungen. Also das eine ist natürlich, das mache ich eben auch mit meinen SchülerInnen immer. Ich habe genau die Übung auch bei mir im Unterricht drin, dass sie gesagt, okay, was nervt sie so richtig? Was ist etwas, wo sie sagen, und nicht einfach wie, ich fahre durch die Stadt und jemand fährt 30 und dann nervt mich, dass das ja 30 in der Ortschaft fährt. Das geht jedem auf die Nerven, weil wir tatsächlich behindert werden in unserer Ausübung unserer eigenen Freiheit, sondern es geht darum, wo sind die Sachen, wenn ich mit 20 Leuten in einem Raum bin, einer macht etwas, alle anderen stören sich überhaupt nicht daran und mir geht das aber gewaltig auf die Nerven. Was ist das, was mich wirklich irrational nervt, irrational wütend macht? Und da ist ja eben dieser spaßige Teil, und das hattest du, glaube ich, auch schon mal irgendwo angesprochen, dass es auf der einen Seite ist, Sachen, die ich mir niemals erlauben würde, also Sachen, wo ich sagen würde, nee, niemals würde ich mich so verhalten. Und ganz oft sind das aber Sachen, die wir eigentlich auch unbewusst machen, aber die wir so dermaßen nicht an uns wahrnehmen wollen, dass wir nicht sehen, dass wir das auch tun. Und gerade sowas wie, der nimmt sich zu wichtig. Also Menschen, die sich selbst zu wichtig nehmen, haben ganz oft ein Problem damit, wenn andere Menschen sich selbst zu wichtig nehmen. Und ich hatte noch ein wunderbares Beispiel, finde ich, dazu. Ich hatte eine Schülerin, die sagt, hat gesagt, alkoholisierte Menschen haben ein ganz großes Problem mit alkoholisierten Menschen. Und dann sind wir da mal ein bisschen reingegangen, haben uns gefragt, warum, woran könnte das liegen? So, ja, nervig, laut, nehmen zu viel Raum ein, waren so ein paar Gedanken, so, nee, nee, ist alles gar nicht. Und im Endeffekt waren wir bei dem Punkt, dass es Kontrollverlust war. Dass ihr Punkt dann war, niemals würde ich mich selbst in eine Situation bringen, in der ich nicht die Kontrolle über mich selbst habe, wo ich sage, da ist es. Ne? Also, was ist für den Menschen, wenn er aufgewachsen ist mit Unsicherheit, wenn in irgendwelchen so, der Verlust von Kontrolle ist einfach eine extrem große Angst, weil es eine Form von Ohnmacht ist. Und dann zu sagen, da gibt sich jemand bewusst in eine Situation, in der er nicht mehr die Kontrolle hat. So würde ich nie machen. Ja? Hätte ich totale Panik vor, die Kontrolle abzugeben. Und ich sage, ja, und da ist ein Schatten.
Absolut, absolut. Und das ist eine Arbeit, die es wert ist, getan zu werden. Und wir machen die halt auch in jedem Coaching. Du machst das im Unterricht. Wir machen das halt auch in Seminaren grundsätzlich, weil es etwas ist, was uns entfaltet, uns werden lässt und uns einfach neue Potenziale aufzeigt und auch die Identität größer macht, ne? Also, dass
Ja,
ich
das.
jetzt gewesen bin, das war, weil jetzt weiß ich, dass ich doch ein Stückchen mehr sein kann.
Ja, das ist. Danke. Das ist genau der Punkt, weil ich werde immer wieder gefragt, ja, warum machen wir das? Warum beschäftigen wir uns hier jetzt mit Schattenanteilen? Und die erste offensichtlichste Antwort ist, das, was wir in den Schatten drängen, weil wir nicht wollen, dass es uns kontrolliert, kontrolliert uns mehr. In dem Moment, wo ich mir meine Wut nicht erlaube und denke, ich bin ein Mensch, der niemals ausrastet, dann laufe ich Gefahr, in den absolut ungünstigsten Situationen tatsächlich irgendwann mal durchzuknallen. Weil diese Wut ja da ist, wir unterdrücken sie nur an der Stelle. Das heißt, sich mit seinen Schattenanteilen zu beschäftigen, ist super wichtig, um überhaupt eine regulierte, bewusste Kommunikation führen zu können. Und das ist etwas, was wir denn eben auch in der Pflege haben, wenn ich einen, keine Ahnung, einen alten Pflegeempfänger, eine alte Pflegeempfängerin habe und die Person triggert irgendwas in mir und sorgt eventuell dafür, dass dieser Trigger so stark ist, dass bei mir wirklich das Logikzentrum runtergefahren wird und das Emotionszentrum fährt hoch, dann bin ich nicht in der Lage, ethisch reflektiert zu handeln. Ich kann meinen Job schlechter machen, wenn ich nicht weiß, wo ich getriggert werden kann, wo diese Punkte sitzen. Und der andere Punkt, den ich aber gesellschaftlich weniger wichtig, aber dafür persönlich wichtiger finde, ist genau das, was du gesagt hast. Ich habe jetzt keine Visualisierung dafür, aber ich sage dann immer, wir werden geboren mit diesem Kreis, mit dieser Menge an Eigenschaften und sagt, das ist Egoismus, das ist Arroganz, das ist Freude, das ist Wut, das ist Kreativität. Und dann fängt die Erziehung an zu sagen, so, nee, das schraubst du bitte runter, das schraubst du bitte runter, das auch. Und dann hast du am Ende nur noch so einen kleinen deformierten kleinen Kern, der wir noch sind. Und wir glauben, das ist unsere gesamte Persönlichkeit. Und alles von uns ist nur das. Und in dem Moment, wo ich aber hingehe und sage so, nein, ich bin auch wütend und ich bin auch egoistisch und das ist alles, das ist ja nicht so, dass ich ganz viele von den SchülerInnen sagen dann so, ja, aber wenn ich mir erlaube, egoistisch zu sein, dann funktioniere ich ja in der Gesellschaft nicht mehr. Wo ich sage, es geht nicht darum, sich egoistisch zu verhalten, sondern zu akzeptieren, dass ich auch egoistisch bin, dass es eine Eigenschaft von mir ist. Und da habe ich gesagt, was denn passiert, wenn Sie diese Schattenanteile in Ihre Persönlichkeit integrieren, ist, Sie werden vollständiger. Ich kann das nicht mit Worten erklären. Ich sage immer, Sie müssen es selbst herausfinden. Es gibt für mich kein wichtigeres, kein bedeutungsvolleres, und da sind wir wieder bei Sinn, Gefühl, als vollständiger zu sein. Man merkt es erst im Nachhinein, wie eng uns das macht, wie eng uns unsere Erziehung gemacht hat, dass wir gesagt haben, so, wir sind weniger, als wir sein könnten. Und jedes bisschen, was entfaltet, führt dazu, dass wir halt auch fühlen, dass wir mehr von uns haben.
Wunderschön. Ich finde auch das Thema, also wir haben gerade gesagt, auch Führungskräfte, ne? Nicht nur Pflegepersonal. Also wir verbinden ja diese beiden Welten hier immer zusammen in diesem Podcast. Auch hier als Führungskraft muss ich sehr wohl wissen, was mich triggert. Wie schnell kann ich nämlich jemand Unrecht tun oder wie oft kann ich vielleicht in einer Situation eine falsche Entscheidung treffen, weil ich eben meine Trigger nicht kenne oder beziehungsweise meine Schatten nicht kenne. Das finde ich super wichtig, was du gerade gesagt hast. Und was mir jetzt gerade noch ergänzend und vielleicht zum Schluss dieser Folge gekommen ist, dass wir uns alle Geschichten erzählen. Ne? Wir erzählen uns alle Geschichten über uns. Und jeder weiß, und diese Sprüche kennen wir auch alle, die stehen auch auf vielen Karten, glaube nicht, was du denkst. Und daher ist es unglaublich wichtig, sich wirklich mal damit auseinanderzusetzen. Und vielleicht den letzten Impuls aus der Praxis. Das Johari-Fenster. Das Johari-Fenster ist ein sehr, sehr schönes Modell, was uns hilft, eben unsere blinden Flecke zu reduzieren. Und dafür brauchen wir die Hilfe anderer Menschen. Also, falls ihr das Johari-Fenster nicht kennt, das ist ein Modell, was uns eben versucht zu erklären, dass die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind. Und wenn wir zum Beispiel in Seminaren, mache ich das auch oft, wenn ich Menschen frage, was ist denn wichtiger, die Selbstwahrnehmung oder die Fremdwahrnehmung? Was glaubst du, was antworten die meisten Menschen?
Ich glaube, ich bin gerade zu sehr verloren darin, mir selbst diese Frage zu beantworten.
Was würdest du denn dir antworten?
Inzwischen eindeutig Selbstwahrnehmung.
Und das ist tatsächlich das, was die meisten in Seminaren antworten. Wenn wir jetzt aber das Thema Business, dann ist die Wirkung, die du erzielst auf andere, wesentlich wichtiger für eine sinnvolle Kommunikation, als das du von dir glaubst. Wenn du nämlich glaubst, ich bin total umgänglich und ich bin super freundlich, aber andere nehmen dich als arrogant und unannahbar wahr, dann wird die Kommunikation vielleicht nicht so gelingen, wie sie könnte, weil unsere Selbstwahrnehmung eine andere ist als die der Außenwelt. Die darf übereinstimmen. Also es ist das schönste Geschenk, was wir uns selbst machen können, wenn unsere Selbstwahrnehmung mit der Fremdwahrnehmung übereinstimmt. Dann sind wir kongruent als Persönlichkeit. Ne? Dann ist alles quasi so rund. Und das Interessante ist, dass wir halt eben oft die Hilfe der anderen brauchen, weil wir ein Konstrukt von uns haben, ein Bild, wir glauben, dass wir so sind. Und das Johari-Fenster sagt, okay, es gibt ein Feld, also wenn wir ein Fenster nehmen mit vier Scheiben, dann hast du halt, sagen wir mal, oben rechts eine Scheibe, die nennt man, das ist die Arena, das ist das, was ich anderen zeige, was sie von mir sehen und was ich auch von mir weiß. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich eine Frau bin und ich weiß, dass ich eine Brille trage, ja, und ich bin vom Beruf so und so. Das ist das, was ich vielleicht oft erzähle und zeige und alle wissen, dass ich Orange trage. Okay, super, ja. So, das ist das, was ich nach außen erstmal zeige. Aber was zum Beispiel viele Menschen über mich nicht wissen, nur ich weiß, das ist das Fenster da unten, ist, dass ich zum Beispiel wahnsinnig unsportlich bin, dass ich total gerne esse und all diese Dinge, die halt nur ich weiß. Das Fenster unten. Und jetzt wird's spannend. Dann gibt's ein Fenster oben rechts vielleicht, also hier von mir gesehen, das sind Dinge, die andere über mich wissen, die ich aber nicht weiß. Und das ist das spannende Fenster, ne? Weil das erfahre ich ja nicht unbedingt, wenn wir nicht lernen, uns zu vertrauen und uns gegenseitig Feedback zu geben. Weil das kann ich nur, ich kann nur dazu lernen, wenn ich halt eben von dir die Informationen bekomme. Und alles, was ich mehr preisgebe aus dem unteren Fenster, also und das, was ich von dir bekomme, erweitert meine Arena. Das heißt, ich werde mehr ich und andere kriegen mehr Infos über mich und wir werden uns vertrauter. Also das ist ein unglaublich schönes Modell, finde ich, wenn man das richtig anwendet. Und dann gibt es noch unten in der Ecke ein Fenster, das ist das Unbewusste. Das, was ich von mir nicht weiß und was du von mir nicht weißt. Was vielleicht in einer bestimmten Situation rauskäme, aber ich weiß das im Moment nicht. Da können auch unsere Schatten stecken. Also das sind so ganz spannende Ideen, die ihr vielleicht nochmal in der Folge, wenn ihr wollt. Also wir schreiben euch einiges in die Shownotes. Ich hoffe, dass wir nichts vergessen, was wir heute hier angeschnitten
Ich
haben.
habe gerade auch schon Notizen gemacht.
Eine ganze Menge. Also wir packen das Buch da rein und ein paar Modelle und freuen uns dann aufs nächste Mal, lieber Jan. Was hältst du davon, wenn wir bei den Schatten bleiben? Das ist eigentlich eine ganz tolle Arbeit. Nicht eigentlich, das ist eine ganz tolle Arbeit, die jeder mit sich machen dürfte. Und vielleicht haben wir dann noch so die eine oder andere Idee.
Also ich finde es essentiell. Ich finde, wir sollten da definitiv nochmal dranbleiben. Würde mich auch interessieren, wie das bei den HörerInnen ankommt. Also gebt uns ruhig Feedback, wenn ihr sagt, ja, bitte, da noch ein paar Folgen zu.
Genau, also immer wichtig, wir freuen uns über ein Like, wie das so schön heißt, und auf alle Kommentare. Ich habe noch gar nicht berichtet, dass wir einige Kommentare zum Obama bekommen haben. Da haben sich viele Menschen gefreut, dass du den so wunderbar analysiert hast. Und auch die Hörerin, die sich das gewünscht hat, hat dann wirklich nochmal geschrieben, hat sich bedankt, dass wir das ernst genommen haben und das tatsächlich auch durchgeführt haben. Also nochmal hier an der Stelle an euch alle. Wir sind an einem Austausch interessiert. Ihr Lieben, einen schönen Freitag wünschen wir euch und bis nächste Woche.
Tschüss.
Das war Jede Stimme zählt. Der Podcast rund um emotionale Intelligenz und Wirkung.